Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast in einer Woche ohne richtigen Fußball, also mit Nations League gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande. So ähnlich hatte es Alex Steudel gestern sinngemäß hier im Fever Pitch Podcast ausgedrückt. Unser heutiger Gast würde sowas sicherlich nie, so despektierlich zumindest nicht, über anstehende Länderspiele sagen. Der ist nämlich schließlich Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft, Sport 1 Kommentator Oliver Forster, heute bei uns zu Gast. Hallo Olli.
Ich grüße. Ja, Alex Steudel hat immer recht. Als Schwabe hat er immer recht. Ich bin ja auch im Badischen geboren, in Pforzheim, und bin auch im Schwäbischen aufgewachsen. Deswegen, aber ich rede nicht so breit wie er. Ne? Also ich habe mir das irgendwann abgewöhnt.
Ja, du bist ja dann auch irgendwann weggekommen, bist nach Hessen gegangen, jetzt nach Bayern.
Und jetzt in München. Ja.
Eigentlich muss ich auch überall verstehen.
Südlich, in Anführungszeichen.
Und er hat ja vor allen Dingen auch schriftlich gearbeitet. Dich muss man ja verstehen.
So ist es.
Du feierst übrigens morgen am 11. Oktober ein Jubiläum, 8 Jahre DFB-Stadionsprecher.
Um Himmels Willen, großartig. Das ist ein schönes Hobby, neben meinem Beruf. Also mein Beruf ist ja Fußballkommentator, Fußballmoderator bei Sport 1, bei Magenta Sport und bei The Zone und Eventmoderator für viele, viele Firmen, für Conti, für Wirt und wie sie alle heißen. Und irgendwann kamen die Jungs, die mich kannten vom DFB, auf mich zu und haben gesagt, hast du nicht Bock, das zu machen? Das kam so, ja, aus dem Nichts. Und da habe ich gesagt, why not? Ja, und seitdem machen wir das. Wir sind 4 Leute, 4 Kerle, machen das immer pärchenmäßig. Also man ist immer bei einem Länderspiel im Einsatz, beim nächsten nicht. Machen parallel dazu die U21. Die mache ich jetzt an diesem Spieltag in Regensburg gegen Bulgarien. Ja, ist ein nettes kleines Hobby nebenher.
Das kann ich mir doch vorstellen. Hast du noch Erinnerungen an deinen ersten Einsatz für die Nationalmannschaft?
Es war in Hannover. Ja. Sehr schön. Also wir haben die erste Beschnuppern haben wir gemacht beim Abschiedsspiel von Schweinsteiger in Mönchengladbach. Ich glaube, das war Deutschland-Finnland. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Da haben wir so ein Beschnuppern gemacht. In Hannover ging es dann los mit dem ersten Spiel. Damals war die Nationalmannschaft gerade so in so einer leichten Krise. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an dieses Spiel Schweinsteiger Mönchengladbach. Da hatten die riesengroße Vorverkaufsprobleme. Und heute, wenn wir drauf gucken, flutscht das alles im Moment sehr, sehr großartig. Was ein sehr schönes Verdienst ist von den Leuten, die sich darum bemüht haben, das wieder ins Galoppieren zu kriegen. Und deswegen muss man sagen, der Nationalmannschaft geht es im Moment sehr gut.
Dein erstes Spiel gegen Nordirland, damals sicherlich mit ein bisschen Aufregung hingefahren. Jetzt hast du gesagt, danach ging es so sportlich natürlich ein bisschen bergab für die deutsche Mannschaft. Hat sich dein Herangehen und deine Vorfreude auf diese Einsätze in den letzten Jahren verändert? Fährst du jetzt lieber hin als damals?
Ich habe ja schon sehr früh als Journalist, ich habe über 100 Länderspiele in der Zeit als Sportchef von FFH, 92 bis 2000 Sportchef von FFH, einem riesigen und nach wie vor mit dem erfolgreichsten Radiosender in Deutschland, der also in Hessen sendet. Und damals habe ich über 100 Länderspiele gemacht. Also zu Hause Heimspiele und Auswärtsspiele, war auf der ganzen Welt unterwegs mit der Nationalmannschaft. Für mich war die Nationalmannschaft und wird es immer bleiben, immer etwas Großartiges, etwas Besonderes. Ich glaube, es ist der wichtigste Part im deutschen Fußball. Und das will was heißen. Und selbst Leute wie Uli Hoeneß, der ja vor vielen, vielen Jahren mal versucht hat, seinen FC Bayern vor die Nationalmannschaft zu rücken, mussten zurückrudern. Die Nationalmannschaft hat eine Kraft, das hat man jetzt wieder gemerkt bei der Heimeuropameisterschaft, gerade bei Turnieren, hat eine Kraft, die kein anderer Verein, kein anderes Gebilde in Deutschland hat. Insofern ist meine Vorfreude, zur Nationalmannschaft zu kommen, immer, immer groß.
Also Absagen kämen für dich überhaupt nicht in Frage.
Nein, um Himmels Willen. Ich glaube ich sowieso, das bleibt für immer so. Ich habe sowieso nie irgendetwas abgesagt in meinem ganzen Berufsleben bisher.
Aktuell mussten 7 Nationalspieler absagen, wobei man natürlich auch anmerken muss, die hatten schon triftige Gründe, sind verletzt, könnten gar nicht spielen. Für einen gilt das allerdings nicht. Der könnte spielen, weiß nur, dass er wahrscheinlich nicht spielen hätte dürfen. Und deshalb bleibt er weg. Und auf den gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer und vor allen Dingen auf das deutsche Tor.
Das Thema des Tages.
Bernd Leno ist natürlich gemeint. Kannst du die Absage verstehen? Er sagt ja im Prinzip, als Nummer 3 komme ich nicht. Wenn ich nicht spielen darf, bleibe ich lieber in London.
Ja, in dem Kontext jetzt, also ich kann grundsätzlich eine Absage der Nationalmannschaft nicht verstehen. Aber in dem Kontext jetzt ist es das erste Mal, wo ich sage, das kann ich nachvollziehen. Weil normalerweise, wenn man ihn dazu geholt hätte, jetzt hätte er auf jeden Fall ein Spiel bekommen müssen. Ja, Jetzt wird ihm da Baumann aus Hoffenheim von die Nase gesetzt und Nübel vom VfB Stuttgart. Jetzt kann ich den Ärger von Leno das erste Mal nachvollziehen. In der Konkurrenz zu Neuer und Ter Stegen wusste er, dass er wahrscheinlich ja eher die Nummer drei ist in so einem Verhältnis, und dann kam man auch Trapp in Superform, ne? Also eine gewisse Zeit waren diese vier ja unterwegs. Da ist er ja auch immer angereist, wenn er die Einladung bekommen hat. Dass er jetzt nicht angereist gekommen ist, kann ich nachvollziehen.
Er hat ja auch schließlich 9 Länderspiele, Nübel und Baumann bisher noch nicht. Jetzt wird einer, Nübel, gegen Bosnien spielen, der andere gegen die Niederlande. Also es darf jeder eins machen. Wie kommentierst du aus deiner Sicht die Entscheidung jetzt von Nagelsmann für die Torhütervertretung?
Ich hätte es genauso gemacht. Baumann ist der hat das jetzt einfach mal verdient, ja, zu spielen. Und Nübel ist der upcoming Mensch, der ja schon im erweiterten Kader zur Fußball-Europameisterschaft stammt. Und wir haben, glaube ich, kein Torwartproblem in Deutschland. Aber wir haben, Andi Köpke hat das, glaube ich, die Tage auch nochmal gesagt, wir haben so im mittleren Alter so ein bisschen eine Problematik, ja, wo nicht so viele nachrücken. Weil wir natürlich auch da gibt es ja viele Geschichten dazu, diesen Übertorwart hatten in Manuel Neuer, der einfach unantastbar war in der Zeit, als er Nationalspieler war, absolut unantastbar. Und deswegen, der DFB bemühte sich damals zum Beispiel um den langjährigen Keeper von Benfica Lissabon. Heute spielt er bei Newcastle United, spielt auch keine Rolle mehr, ist also hat auch so eine Leistungsstelle. Flachodimos, der Grieche, der beim VfB Stuttgart groß geworden ist. Und den haben sie damals angefragt. Der hat natürlich gesagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe ja keine Chance bei euch zu spielen. Der ist jetzt 30, ne? Also der ist so ein bisschen jünger, wie diese Generation Neuer und auch der Stegen, ein bisschen jünger. Und er hat sich damals eben für sein Geburtsland oder sein Heimatland oder das Geburtsland seiner Eltern für Griechenland entschieden in dieser Rivalität, in der er keine Perspektive gesehen hat. Das war sicherlich so einer, den man hätte über viele Jahre nominieren können. Und das zeigt so ein bisschen das Dilemma. Der Überneuer hat vieles weggebissen und vieles dann auch nicht groß werden lassen. Aber wir haben im Moment, glaube ich, hinten dran kommen Talente, wenn man nur Urbich sieht. Urbich ist ein überragender Torwart. Spielt vom 1. FC Köln. Ja. Das ist natürlich im Moment zweite Liga. Wir haben Kral im Tor des 1. FC Kaiserslautern, auch ein Megatalent. Also wir haben da hinten Leute, die auf Sicht kommen und wo man natürlich abwarten muss, wie entwickeln sie sich, ja, und wie weit sind sie, ja. Und natürlich hofft Nagelsmann jetzt, dass Ter Stegen bald wieder fit wird, dass es nach einer gewissen Zeit, nach 6, 8, 10 Monaten sein Comeback geben wird, und dann ist der auch gesetzt für eine Weltmeisterschaft. Aber sollte Ter Stegen nicht zurückkommen, dann wird das ein Scharren um die Plätze, es wird sehr interessant.
Das ist natürlich eine Situation, die wünschen wir Ter Stegen nicht, die wünschen wir dem deutschen Fußball natürlich auch nicht, aber gesetzt den Fall, es käme dazu, ist es dann sinnvoll, jetzt von Nagelsmann zu sagen, okay, ich lege mich mal gar nicht fest auf eine richtige Nummer 2, ich mache mal so ein Jobsharing, wie das ja auch in manchen Vereinen gemacht wird?
Ich glaube, es gibt im Moment keine klare Nummer 1, in Anführungszeichen, also nach Ter Stegen oder die Nummer 2, wenn man sie so bezeichnen möchte. Ich glaube, ihr guckt schon auf Urbich. Urbich ist aber jetzt bei der U21. Ist wichtig nochmal, weil die wollen die Qualifikation schaffen für die Europameisterschaft. Das ist immer wichtig, dass die Mannschaft dann daran teilnimmt. Deswegen werden da auch viele Spieler abgestellt, die möglicherweise auch zur A-Mannschaft kommandiert werden könnten. Ich glaube schon, dass er auf Urbich guckt. Urbich ist so ein überragender Torwart. Und ich glaube schon, dass er damit auch liebäugelt. Wäre natürlich ideal für so einen jungen Torwart, wenn er hinter einem so erfahrenen Mann wie Ter Stegen als Nummer 2 oder Nummer 3 zu so einem Turnier geht, um einfach mal zu schnuppern und zu gucken, um eben dann beim übernächsten oder beim Turnier 2030 oder wann auch immer dann die Nummer 1 zu werden. Ja, aber ich glaube schon, dass Nagelsmann die sind schon
frühestens 28 stellt sich die Frage dann, ja, WM 26 ist, haben wir gesagt, Ter Stegen natürlich nach allem, was jetzt bekannt ist und was jetzt möglich scheint, dann tatsächlich gesetzt. U21 hat momentan nicht nur Urbik, die haben Tiag Ernst noch, Noah Atubolu, also 3 Spieler, die auch Stammkräfte im eigenen Verein sind. Das ist ja zumindest mal dann in der jüngeren Generation dann auch eine Situation, die wir im deutschen Fußball ja auch nicht so oft hatten, denn oftmals waren ja dann Torhüter der U21 irgendwelche Ersatzkräfte, meistens aus der ersten Liga.
Na gut, bei Hertha hat sich so ein bisschen ergeben, weil Gersbeck da die Prügelei hatte. Dann hat man Jarek Ernst die Chance gegeben. Der hat sie genutzt, mehr oder minder. Ja, das war ja, das ist ja alles so ein bisschen Storytelling, ja. Freiburg ist Freiburg, ja. Da kriegen Leute immer eine Chance, ja, und können die dann möglicherweise auch nutzen. Ich sehe die beiden auch als gute Torhüter. Ich sehe die aber nicht auf dem Level von Urbich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe Urbich relativ oft. Habe ihn auch schon in Fürth bewundert und gesehen und finde, dass er einen Leistungsvorsprung hat vor den beiden anderen. Und glaube, wie gesagt, auch, dass man auf ihn demnächst zurückgreifen wird. Ich bin schon eigentlich fast davon überzeugt, dass er bei der nächsten Abstellungsperiode im November zum deutschen Kader gehören wird.
Also bin mal gespannt. Diese fehlende Generation oder Mittelgeneration, ist das auch was neuer als ein Auslöser dafür angesprochen? Ein anderes Problem, dass vielleicht die deutschen Vereine gerade in der Spitze oder in der ersten Bundesliga jetzt vermehrt dann eben auch auf eher erfahrene ausländische Keeper setzen. Marc Ziegler, der Torwartkoordinator des DFB, ist auf die Schiene dann eher gewechselt und hat gesagt, daran könnte es dann auch liegen, weil mittlerweile nur noch 10 deutsche Erstliga-Clubs tatsächlich einen deutschen Stammkeeper haben. Vor ein paar Jahren.
Ja, ist mit Sicherheit auch ein Grund. Ist aber nicht so eine Geschichte, wo du sagst, das allein erklärt es. Ne? Was möglicherweise dann einfach auch mal ein Talentloch in Anführungszeichen. Ja, kann ja auch passieren, ne? dass du auf einer bestimmten Position. Wir haben es auf der Mittelstürmerposition auch gehabt, nach Miroslav Klose, haben wir auch so ein Loch gehabt, ja. Sagen wir so ein Füllkrug, für meine Begriffe kein Weltklasse-Spieler ist, ja. Ein ordentlicher Spieler und jetzt kommen ein paar Junge hinten dran, ne? Oder ein paar unerfahrenere Spieler, die jetzt eine Rolle spielen. Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe bei dieser Torwartposition, die allein darin zu suchen, dass man sagt, die Bundesligisten haben sich im Ausland teilweise bedient. Halte ich nicht für richtig. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt.
Der DFB versucht jetzt gegenzusteuern mit dem Projekt N28, um eben die Torwartentwicklung in Deutschland zu stärken, hat eine Torwart-DNA formuliert mit 10 Genen, so drücken sie es aus, die einen modernen Klassekeeper aus ihrer Sicht ausmachen. Also gute Technik, immer bereit sein, Organisator, Persönlichkeit. Also im Grunde beschreibt das Manuel Neuer.
Kannst du alles machen, aber ein Neuer ist ein Neuer, weil er ein Neuer geworden ist. Der wird aus sich heraus ein Neuer. Ja, er hat natürlich Trainer, die ihn entsprechend featuren und so weiter. Und Neuer war auch nicht vom allerersten Moment an die mega Talentsau in Anführungszeichen, die er dann am Ende wurde. Waren immer besondere Charaktere. Es gab in Kaiserslautern Gary Ehrmann, der dann jemanden wie Roman Weidenfeller zum Beispiel rausgebracht hat. Ja, und einige andere mehr. Ja. Wiese war da. Auch. Also alles Leute, die dann später Nationaltorhüter wurden, zumindest mal Nummer 2, Nummer 3, wie auch immer. Der hat sehr auf Körperlichkeit gesetzt. Es ist, glaube ich, ein Neuer wird ein Neuer, wenn er ein Neuer werden möchte. Diese ganze DNA-Sachen und sagen, jetzt musst du so sein und dann haben wir am Ende, dann sitzen wir in 10 Jahren da und dann sagen wir auf einmal, Freunde der Nacht, jetzt haben wir lauter gleiche Torhüter. Die haben aber alle ein Defizit. Die, keine Ahnung, kriegen die rechte Hand nicht nach oben. Oder die Linke, ja, wie auch immer. Ja.
Aber was bei Neuer eben auch dazu kam, nicht nur, dass er eben viel gearbeitet hat, das Talent ist eine andere Geschichte noch, aber dass er eben auch spielen durfte im jungen Alter. Und das ist ja auch was Wichtiges, Spielpraxis im jungen Alter zu haben, um dann eben in diesem besten Fußballeralter dann auch wirklich auf Top-Level
zu sein. Wenn er besser war, Mirko Slomka hat gesehen, dass er besser war, deswegen hat er gespielt. Und dann war er gut und dann kam irgendwann der FC Bayern und dann kam die Nationalmannschaft. Das ist völlig normale Entwicklung. Das ist bei Urbich genauso. Der hat in Fürth auch diverse Leute verdrängt. Der ist einfach besser. Und wenn du besser bist, dann spielst du. Das ist in meinem Job auch so. Wenn du besser bist als Kommentator, dann kommentierst du die besten Spiele. Das ist ganz einfach. Wenn du gut bist oder besser bist als andere, dann wirst du gesehen, gehört, realisiert und dann hast du deine Chance. Und so hat sie Neuer genutzt. Und Neuer hatte dann oft auch das, was du brauchst. Einfach vielleicht dieses Spielglück. Ich vergleiche immer Oliver Kahn mit der Weltmeisterschaft 2002, der ein unvorstellbares Turnier gespielt hat und dann dieses Pech hatte im Finale, diesen Patzer drin zu haben. Neuer hat ein gutes Turnier gespielt, 2014, ein überragendes Spiel gegen Algerien und hat dann ein Schweineglück hinten raus im Finale, dass er nicht rot sieht, wir keinen Elfmeter bekommen und dass er Weltmeister wird und dass er im Prinzip sich die Krone aufsetzt auf seine Leistungen. Wenn das nicht passiert wäre, wenn er da die berechtigte rote Karte gesehen hätte, würden wir wahrscheinlich heute im Rückblick anders auf die Personalie Manuel Neuer. Aber nichtsdestotrotz, er war immer ein großartiger Torwart. Aber was ich meine, es gehört auch Spielglück. Es gehört auch Glück in der Karriere dazu. Das hatte er auch.
Also wenn du aufstellen würdest, beziehungsweise jetzt schon für die WM 26 nominieren würdest, dann würdest du Ter Stegen im Tor dann als Stamm haben, Nübel dabei und Obig.
Das wäre im Moment so meine Wunschkonstellation. Das ist ja auch von der Altersentwicklung her, ist es eine ordentliche Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass man das macht. Ich weiß nicht, welche Rolle Baumann auf Sicht spielt. Das muss man auch mal abwarten. Er ist ein sehr guter Torwart geworden. Er spielt sehr, sehr konstant in Hoffenheim. Der ist sicherlich eine Option für den Kader. Aber wenn du mich fragst, im Moment, wenn der Stegen gesund wird, ja, obwohl, und auch das schränke ich ein Stück weit ein, Ter Stegen ist für mich nicht die über Nummer eins. Also er ist nicht vergleichbar mit Manuel Neuer. Weiter an.
Also könnte sogar mit Blick auf die WM da durchaus noch was passieren. Dieser Freifahrtschein von Nagelsmann ist aus deiner Sicht dann nicht komplett unumstößlich.
Dass er den im Moment macht, ist doch vollkommen klar. Das ist ja auch richtig, letzten Endes. Und Ter Stegen hat es ja ohne Zweifel auch verdient. Aber ich sage, die Leistungsdichte dann unter diesen drei Torhütern, die wir gerade genannt haben, wird eine andere sein. Da wird keiner so unvorstellbar weglaufen, wie es Neuer über viele, viele Jahre getan.
Was sonst noch so los ist.
Dann gucken wir mal auf den Rest des Kaders. Wie viele Stuttgarter werden denn bei der WM 26 dabei sein? Das frage ich natürlich, weil du als bekennender VfB Stuttgart-Fan da natürlich mit einem gewissen Auge sicher drauf guckst, oder?
Ich habe irgendwann mein Fan-Dasein in dem Sinne für einen Verein habe ich irgendwann abgelegt. Aber natürlich, ich bin in der Cannstatter Kurve im A-Block damals aufgewachsen. Ja, und ich bin direkt aus dem A-Block auf die Kommentatorentribüne. Das hört man bis heute. Ja, ja, das hat sich die Begeisterung, diese Faszination Fußball, hat ich mir bewahrt und die ist nach wie vor für mich da. Es ist toll, dass der VfB diese Ansammlung hat. Wir haben ja ein bisschen Adalas gehabt, sonst wären es ja möglicherweise noch mehr, ja, die jetzt nominiert worden wären. Ist eine tolle Entwicklung, kann man aber auch nicht, kann man nicht absehen, wer davon tatsächlich zu 100% dann im Kader stehen wird. Ist aber wirklich sehr, sehr schön zu sehen, was in Stuttgart passiert. Und die Hoffnung ist da, dass die da ein Stück Kontinuität reinkriegen. Reden wir im Moment über den VfB, diese Sachen haben sie ganz oft in der Vergangenheit verbockt, zuletzt auch nach der Meisterschaft 2007 und nichts passiert ist, wo man am Ende mehrfach in der zweiten Liga gelandet ist. Hoffen wir mal, dass es gelingt, dass diese Euphorie, diese Freude, weil das ist auch ein Fußballland Baden-Württemberg, unglaublich, ja, und eine unfassbare Begeisterung dort und ein Stolz, dass man im Moment so viele Leute dabei hat.
Ja, sechs im Moment sind's: Undaf, Nübel, Mittelstädt, Führig, Stiller und dann ja auch Leveling dann noch nachnominiert worden. Also das ist natürlich schon dann wirklich eine ziemliche Hausnummer. Siehst du das als, weil du eben sagtest, hoffentlich kommt da Kontinuität rein, ist dann so eine Berufung in die Nationalmannschaft natürlich für die Spieler eine große Ehre, aber für den Verein dann vielleicht auch angesichts der ohnehin schon großen Belastung vielleicht auch so eine kleine Bürde, die eben dann dieser Kontinuität aus deiner Sicht ein bisschen entgegenstehen könnte?
Ja, ich meine es eher so transfertechnisch, ne? Weil du natürlich mit jeder Nominierung für die Nationalmannschaft kriegst einen Push für deine, na, auf einmal wird wieder irgendein anderer Verein auf dich aufmerksam und es kaufen ja nicht wie früher nur die Bayern. Wir haben RB Leipzig als sehr reichen Club, wir haben Bayer Leverkusen als sehr reichen Club. Also da ist dann viel Bewegung auch in Deutschland. Ne? Also insofern ist es auch sehr schwer für Vereine, die Jungs so zusammenzuhalten, in Anführungszeichen. Wir haben das gesehen bei Waldemar Anton. Der ist sofort dem Lockruf des Geldes gefolgt nach Dortmund. Ist das eher die Frage, wie das Management des VfB Stuttgart das auf Sicht realisiert?
Jetzt sind natürlich auch diese sechs Stuttgarter auch ein bisschen, ich habe es bei Leveling gesagt, auch der Absagenflut natürlich geschuldet. Auf der Gegnerseite, Bosnien-Herzegowina beim ersten Spiel jetzt in der Nations League, steht ja auch ein VfB-Spieler, Ermedin Demirovic. Der kennt ja nun die Schwächen seiner Kollegen aus dem Training bestens. Ist das für das Spiel, hat das eine große Bedeutung aus deiner Sicht?
Ich habe immer Respekt vor jedem Gegner, glaube ich, für die deutsche Nationalmannschaft. Aber in dem Zustand, in dem unsere Mannschaft sich im Moment befindet, glaube ich, ist Bosnien-Herzegowina kein wirklich unglaublich schwieriger Gegner. Ich glaube, wir werden das Spiel relativ gut managen und auch relativ entspannt gewinnen. Es wird interessant sein am Montag in München gegen die Niederlande. auch eine Mannschaft, die wächst, die besser wird. Ja, sicherlich ein ganz spannendes Aufeinandertreffen. Ich habe in Frankfurt habe ich dieses Spiel erlebt. Das war im März. Da haben wir einen leichten Vorteil gehabt. Ich hoffe, dass der Vorteil hält. Und dass sich die Mannschaft dann mit 2 Siegen jetzt dann auch letzten Endes qualifiziert, endlich mal qualifiziert für diese Nations League Finalspiele im kommenden Sommer, was natürlich auch eine tolle Sache wäre. Und was auch unterfüttern würde, diesen Kurs, den man gegangen ist beim DFB, mit Sandro Wagner als ganz wichtiger Person, neben Julian Nagelsmann, ne, so ein bisschen das Brain dahinter, ja, der sehr sortierte gegenüber dem sehr impulsiven und vielleicht nicht zu 100% sortierten Nagelsmann, also das passt sehr, sehr gut zusammen. Ja, ist eine sehr schöne Kombination. Die beiden haben sich, glaube ich, da gefunden und man kann hoffen, ich hoffe auch, dass die beide in der Konstellation weitermachen dürfen, können, wollen bis zur Weltmeisterschaft 2026.
Jetzt wollten die beiden aber ja eigentlich diese Nations League Spiele nutzen, um dieses vorhandene Fundament, was bei der EM dann aufgebaut wurde, was jetzt in den ersten Nations League Spielen dann auch schon ein bisschen sich gefunden hat, jetzt noch weiter zu stabilisieren. Können sie jetzt nicht durch diese Absagenflut? Jetzt müssen sie experimentieren, Nolens Volens. Macht das für dich jetzt diese Spiele auf der einen Seite interessanter, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen komplizierter dann auch für Nagelsmann?
Ich würde da nicht rumschreien und kompliziert. Ich glaube, dass wir sehr viel Schönes sehen werden. Also was großartig ist, dass Johnny Burkhardt den Weg zur Nationalmannschaft findet. Ein herausragender Spieler, der, ich bin auch fest davon überzeugt, dass der sich im Kader festbeißen wird. Das ist ein Spieler, der in einer guten Verfassung Deutschland helfen kann. Ich freue mich sehr über Tim Kleindienst, sehr. Ich habe den so oft rein kommentiert, also schon in seiner Zeit in Heidenheim, also wirklich rein kommentiert in die Nationalmannschaft. Ich bin ja immer der Meinung, dass man gerade im Hinblick auf ein Turnier vor allem in der Offensive Alternativen braucht. Und in einem 23-Mann-Kader oder 26-Mann-Kader, je nachdem, wie er dann wieder aussieht bei der WM 2026, werden wir sehen, wie viele dann mit dürfen, in Anführungszeichen. Du brauchst immer deutlich mehr Alternativen in der Offensive für enge Spiele und so weiter. Wir haben so viele Spiele gesehen, wo wir das nicht hatten. Und das ist dann auch ein Trainerversagen, in Anführungszeichen. Wir brauchen keinen fünften Innenverteidiger oder einen fünften Sechser oder so irgendwas. Da sind Spieler, da kann ein Innenverteidiger auf der Sechs spielen oder der Sechser in der Innenverteidigerposition und. Wir brauchen Alternativen im Angriff, im Sturm, um eben auf Situationen reagieren zu können. Ich erinnere mich an das Desaster hier bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Japan, als wir hinten raus niemanden mehr hatten. Wenn du da einen Kleindienst gehabt hättest, beispielsweise, den du da vorne reinstellen, hättest können, ja, das wäre eine Nummer gewesen, die möglicherweise den Japanern dann auch nochmal ein bisschen Angst gemacht hätte. Oder, da gibt's ja genügend Beispiele. Ich habe immer gesagt, ganz wichtig sind Offensivspieler und deswegen finde ich so schön, dass Kleindienst, dass Johnny Burkhardt jetzt Chancen bekommen als Alternativen zu einem Füllkrug und zu wem auch immer. Also das ist eine ganz großartige Entwicklung und deswegen sehe ich das eher positiv, was gerade passiert. Ich habe da keine Problematik. Kimmich hat ja gesagt, schwierig, wir haben haben wir dieses Korsett entwickelt und so weiter und jetzt müssen wir schon wieder, ich glaube nicht, dass das so problematisch ist.
Kleindienst hat sich ja auch im Training offensichtlich aufgedrängt, da ziemlich geknipst, was man so lesen konnte. Also der scheint ja dann auch, was zumindest jetzt so aus Herzogenaurach so durchsickert, dann auch spielen zu dürfen. Du hast ihn reingeschrieben, dann freut oder reingesprochen, dann würdest dich ja sicher freuen. Würdest du ihn auch aufstellen?
Also ich würde immer wieder sagen, habe ich recht gehabt. Natürlich habe ich recht. Wer das nicht sieht und schon bei Heidenheim gesehen hat, schon in der zweiten Liga bei Heidenheim gesehen hat, das ist wirklich ein Stürmer, der dieses Stürmer geht, wenn man immer so schön sagt, der hat das in sich, den kannst du da rein, hat die Größe, er hat alles. Ne? Auch dann irgendwann mal, wenn er nicht von Anfang an spielt, als möglicher Joker hinten raus, ja, dass du sagst, komm, jetzt habe ich nochmal eine Option, ich habe nur noch 5 Minuten, ich brauche einen, was weiß ich, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das haben wir in der Vergangenheit häufig in der Nationalmannschaft zu wenig gehabt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die beiden, das Burkhardt und das Kleindienst, dazugekommen sind. Bin auch bei beiden sehr überzeugt, dass sie bleiben werden.
Kevin Schade darf sich auch mal wieder probieren. Er hat vor einem Jahr das letzte Spiel unter Hansi Flick gemacht. Danach war er ein bisschen raus. Jetzt ist er wieder reingekommen. Gilt für ihn das Gleiche aus deiner Sicht?
Interessante Spiele. Schon immer ein interessanter Spieler. Ich habe ihn aber auch ein bisschen, wie so viele, habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, in Anführungszeichen. Hochinteressanter Spieler, hochtalentiert. ich glaube, dass einfach für viele Spieler die Möglichkeit besteht, sich jetzt auch reinzuspielen. Wir haben diesen Effekt gehabt im März, als Nagelsmann und Wagner neu nominiert haben, neue Kräfte gebracht haben. Also auf einmal ein ganz neuer Schwung bei der Nationalmannschaft entstanden ist. Und das kann wieder passieren und immer wieder passieren. Ich finde es auch wichtig, dass wir nicht, dass es eine Durchgangsstation wird, aber ich finde es wichtig, dass wir nicht immer einen zementierten, gleich aussehenden 23-Mann-Kader haben. Da kannst du 16, 17, natürlich. Aber warum die anderen? Da entwickelt sich so viel. Hat der eine einen Lauf, der andere hat einen Lauf. Dann schau dir die an, guck, was geht. Ja, wer hätte gedacht, dass ein Mittelstädt mal in Anführungszeichen Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft war bei Hertha BSC ein absoluter Mitläufer. Er hat sich dann beim VfB entwickelt, hat die Chance bekommen in der Nationalmannschaft, hat dann gegen die Niederlande, glaube ich, in Frankfurt, was er dieses tolle Tor gemacht hat, hat dann auch Selbstbewusstsein gewonnen und ist dann irgendwann zu einer Kraft geworden, die man gerne sieht. Ja, toll, einfach toll. Und so kann es jetzt mit diesen Schades, Mittelstädt, Schade, Kleindienst und Burkhardt gehen. Ja.
Das sind die Jungen oder die bisher mit wenig oder noch gar kein Länderspielen bedacht worden waren. Aber es sind ja auch noch zwei eher etablierte, Serge Gnabry und Robin Gosens, zurückgekommen. Siehst du es bei ihnen auch so, dass sie zurückgekommen sind, um zu bleiben? Also bei Gnabry auf jeden Fall, so wie er auch momentan bei Bayern spielt. Auch wenn er mit den Toren da noch ein bisschen treffsicherer sein könnte.
Gnabry, Wundertüte, mal so ein bisschen Kategorie Sané, sage ich immer. Ja. Die packe ich immer so in einen Sack, in Anführungszeichen. Ja, na, zusammen. Kannst du im Idealfall, wenn sie, dann holen sie die Sterne vom Himmel, ja, wenn sie einen großartigen Tag haben, aber das ist halt auch pflegbar ohne Ende, wenn sie keinen Bock haben oder wenn sie gerade in irgendein Loch fallen. Bei Gosens muss man sehen, Gosens ist immer ein interessanter Spieler gewesen, hat aber auch schon auch jetzt diesen Wechsel dann wieder weg, auch von Union Berlin, dieses Geschwätz von wegen, ich wünsche mir Deutschland als Heimat und dann wünsche ich mir wieder Italien als Heimat. Das ist ein Rumgeeiere. Also ich weiß auch nicht. Ne? Kann er machen. Macht ihn ja auch sympathisch. Ich finde ja ehrliche Leute immer großartig. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein komisches Rumgeeier bei ihm. Mal gucken, ob er sich dann auch wieder menschlich stabilisiert, was ich ihm total wünsche.
Da drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen. Das Team von Bosnien-Herzegowina, da steckt eine ganze Menge Bundesliga drin. Sergej Barbares, der Trainer, und dann sind da ja unter anderem der von dir schon, oder von dir natürlich, über den du dich sehr freust, sagen wir es so, Demirovic vom VfB Stuttgart, aber es sind ja noch mehr Namen, die wir aus der Bundesliga kennen. Sead Kolasinac hat mal bei Schalke gespielt, oder Nikola Vasilij, der Stammkeeper von St. Pauli. Also das ist ja eine sehr Bundesliga geprägte Mannschaft.
Ja gut, wir sind eine großartig, dass wir eine bunte Republik sind, ja. Hat Udo Lindenberg immer gesungen. Bunte Republik Deutschland. Und da sind wir jetzt bunte Republik Fußball, ja. Und deswegen haben wir bei diesen Aufeinandertreffen diese Dinge. Ja, das ist auch Bundesliga gegen Bundesliga. Und das ist doch geil. Das ist das Geile an unserer bunten Republik, dass wir so ein Treffen haben mit denen, ja. Dass wir sagen, hier, keine Ahnung, spielt Bundesliga gegen Bundesliga. Ich finde das himmlisch schön.
Ja, weil man kennt dann auch auf der Gegenseite die Spieler alle und weiß genau, was einen da vielleicht erwartet und kann im Spiel dann auch tatsächlich die Leute zuordnen. Es ist keine komplette unbekannte Mannschaft. Unbekannt für die deutsche Mannschaft ist aber, dass sie vor 13.000 Zuschauern nur spielen. Das Stadion ist natürlich eher klein. Macht das wirklich einen Unterschied?
Ja, das gab ja schon auch immer mal wieder so Phasen, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, wo man dann auch wenn man mal in Bratislava gespielt hat, oder jetzt in Bosnien spielen, gab es immer wieder solche kleinen Spielstätten. Ich glaube nicht, dass das einen großartigen Unterschied darstellt. Ich spiele ja auch in Kiel, ja, da sind auch nur 15.000 in der Bundesliga, ne, beispielsweise, oder in Darmstadt, das ist auch nicht sehr viel größer, sind ja auch so kleine Stadien. Ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied ist. Aber natürlich, um so ein richtig großes Länderspiel, das ist natürlich München ausverkauft am Montag, ne, oder volle Hütte, das ist natürlich geil, das ist keine Frage. Das ist auch der Rahmen für ein großes Spiel. Das ist ja auch der richtige Move vom DFB. Wie gesagt, es sind viele Dinge in die richtige Richtung entwickelt worden, auch daher zu gehen und zu sagen, im Allgemeinen spielen wir in den großen Stadien in Deutschland. Also wir spielen in den über 50.000 Stadien. So, und machen eben nicht mehr die kleinen Sachen. Das ist ein Dankeschön wahrscheinlich für jahrelange Treue, ne? Jetzt geht man mal wieder im November nach Freiburg, aber im Allgemeinen spielen wir in den großen Städten und es gelingt uns ja auch, und das ist ja das Tolle, in den letzten Monaten zumindest, die Stadien immer voll zu haben. Ja, egal, wo du spielst, ob in München, Berlin, Frankfurt, Schalke, das ist immer voll. Und das ist geil. Das ist eine Entwicklung. Und das ist eine tolle Entwicklung für die deutsche Nationalmannschaft. Ne, dass die Fans auch wieder kommen in die Stadien. Ja, und dass die Karten begehrt sind. Und dass der Vorverkauf, wenn er losgeht, dann auch entsprechend galoppiert. Ja, nur das nächste Mal, wenn wir gegen die Türkei spielen, müssen wir uns was ausdenken. Ja, müssen wir uns das ausdenken, dass wir nicht 5.000 gegen 65.000 spielen.
Nicht in Berlin spielen, auf jeden Fall. Aber auch das ist natürlich eine tolle Sache, auch eben um.
Es war großartig. Ne? Es war einer der schönsten Momente. Es haben nicht alle so, also ich habe es als ein vielleicht den schönsten Moment meiner Zeit, meines Hobbys da als Stadionsprecher der Nationalmannschaft gesehen. Ich habe den türkischen Teamchef getroffen und habe ihm gesagt, schreib mir bitte in Lautschrift, ich spreche kein Türkisch, schreib mir bitte in Lautschrift eine Begrüßung für deine Leute, für die türkischen Leute, die im Stadion sind. Und dann habe ich das in Lautschrift runtergelesen und erzählt und das war ein so unvorstellbarer Jubel und Applaus und eine solche Freude und ich bin danach die Haupttribüne hochgegangen, weil ich was holen musste und die Leute sind mir um den Arm gefallen und haben sich bedankt. Ja. Und ich bilde mir ein, dass das dazu beigetragen hat, dass das ein friedlicher Abend wurde. Auch wenn es leider trotzdem sage, es waren natürlich zu viele Fans der türkischen Nationalmannschaft. Das ist vollkommen klar. Ne? Beim Heimspiel hätte man sich natürlich gewünscht, dass mehr Fans der deutschen Nationalmannschaft da waren. Aber das war ein himmlischer Moment. Das ist dann, wenn das war ein richtig großer Moment, dieses Formulieren und diese Dankbarkeit, diese Freude und ja, dass sie einfach sich gut gefühlt haben, dass sie diese Gastfreundschaft gespürt haben. Und das fand ich ganz toll.
Und das wollte ich gerade sagen, gute Gastgeber zu sein, ist auch was Tolles.
Also ich fand das einen himmlischen Moment. Das mögen nicht alle so sehen, weil viele Leute ja dann mehr über die Rivalität gebürstet kommen. Ich habe das als großartig empfunden, dass wir den Leuten, die zu uns gekommen sind in unser Land vor vielen Jahren und oder die Kinder davon oder wie auch immer, dass wir denen herzlich begegnen und dass wir denen offen begegnen. Das war für mich eine ganz wichtige. Und zwar wirklich das war der schönste Moment meiner Hobbyzeit als Stadionsprecher der Nationalmannschaft.
Perfekt, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Olli, vielen Dank, dass du heute im FIFA-Pitch-Podcast warst.
Ich danke dir und alles Gute. Drücken wir die Daumen auf schöne Spiele und viel Spaß damit.
Das machen wir. Und an euch natürlich zu Hause noch der Hinweis an den Endgeräten. Abonniert den FIFA-Pitch-Podcast. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und bewertet ihn bitte. Wir brauchen ein paar Kommentare im Podcatcher eures Vertrauens. Dankeschön an euch alle und an dich, Olli.
FIFA-Pitch, der Fußball-Podcast.